Ey Jungs, das Spiel war ja crazy. Heute ist, glaube ich, der Tag der Abrechnung.
Oha, nicht, was ist es? Forderst du Trainer raus oder was?
Nee, es ist nicht die Abrechnung von Didi Hamann und Lothar Matthäus mit Tuchel. Es ist auch nicht oder noch nicht unsere Abrechnung mit dem Spiel vom HSV in Kiel. Sondern es ist erstmal die Abrechnung mit uns selber. Ja,
was los?
Bones, ja genau, die Bones, was sagst du dazu? Ein Fan hat gesagt, oder wir, Muchel würde sagen, mehrere
diverse
Leute haben uns geschrieben, ey Kai, du Spacken, verpiss dich, warum hast du immer wieder, kündigst du immer wieder an die DFB-Geschichte mit dem Jugendfußball und wann kommt sie endlich?
Haben Sie es wirklich mit Kai, du Spacken gesagt?
Es waren diverse Leute, ja, okay, diverse Leute. Aber sagen wir mal so, wenn das jemand geschrieben hätte, hätte er ja ein bisschen recht, Bones, oder? Wie siehst du das?
Auf jeden Fall nicht in der Form des Umgangs mit dir. ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe schon längst vergessen, was der Plan von Kai war, welchen Vortrag du halten wolltest. Aber du wolltest ja was zum DFB, zum Nachwuchsarbeit und der Struktur des DFB sagen. Also ich, er hätte ein bisschen recht, weil du hast es groß angekündigt.
Du hast auch 15 Sekunden Zeit, mich zu verteidigen.
Du hast es groß angekündigt, er hat auf jeden Fall recht. Aber wir sind alle vollberufstätig, wir machen das hier privat und von daher hast du auf jeden Fall Schonfrist in meinen Augen.
Okay. Und weitere diverse Leute, danke Bones, weitere diverse Leute haben geschrieben, ey Bones, jetzt weiß ich gar nicht, soll ich die Frage an Bones oder an Garte stellen, ey Bones, du Penner, du lieferst manchmal falsche Fakten, bereitet euch mal besser vor, ihr seid ein HSV-Podcast.
Das war tatsächlich, wenn ich mal reingrätschen darf, gab eine Diskussion auf Discord, unserem Discord-Channel.
Und da bin ich ja wirklich eingestiegen.
Bones ist eine, ja, aber Bones, okay, also dann darf Bones sich verteidigen. Bones, erzähl kurz 20 Sekunden dazu. Was hast du dazu?
Ich glaube, es ging ja darum, dass er gesagt hat, dass keiner von uns den Kader kennt, Ausnahme Muchel, dass wir drei diverse Lücken aufweisen.
Und dass das konntest du nicht auf dir sitzen lassen, natürlich, ne? Da bist du direkt reingegangen.
Nee, weil sein Ding, glaube ich, er war enttäuscht, dass wir drei die Rückennummern von den Spielern nicht mehr kennen heutzutage, so, außer Muchel. Und da habe ich ihn dann gefragt, also, was hat denn die Rückennummer damit zu tun, ob man jetzt ein guter oder ein schlechter Fan oder ob man überhaupt Fan eines Vereins ist, weil ich stehe dazu, ich kenne keine Rücknummer, ich kenne seit über 20 Jahren keine Rücknummern mehr von meinem Verein, weder von Rostock noch vom HSV.
Oha, Rostock nennst du auch unter meinem Verein.
Und letztendlich bist du auch noch Mensch und keine Maschine, ne?
Krass. Also mein Aber die Frage ist, kennt ihr die Rücknummern des Kaders, des aktuellen beispielsweise?
Ja, da hatten wir, glaube ich, in der Folge hatten wir das gemacht, ich glaube, da warst du nicht da hatte Muchel ein Quiz gemacht.
Ah, okay.
Und okay. Anscheinend hörst du unsere Folgen nicht, wenn du nicht anwesend bist.
Ich höre einige nach.
Interessant.
So, aber jetzt mal, Gato, zu dir. Oder, nee, dann schade, die Frage wollte ich eigentlich Muchel stellen, aber ja, dann darfst du Muchel mal verteidigen. Diverse Leute haben geschrieben, seid ihr nicht, also was seid ihr für ein labriger Podcast? Wann habt ihr endlich mal wieder Gäste oder Sponsoren? Schließlich habt ihr bei jede Folge fast 5000 Zuschauer. Muchel, werde ich mal nicht gegen Gäste und Sponsoren. Was sagst du dazu, Gato?
Ja, es ist anscheinend Kais Grillstunde hier. wir arbeiten natürlich dran immer, aber es ist tatsächlich so bei den Gästen, dass wir manchmal, haben wir mal private Kontakte zu den Gästen, also zu den Spielern vorrangig. Manchmal gehen wir auch den offiziellen Weg irgendwie, der nicht easy ist, weil die können nicht allen die Anfragen immer irgendwie was geben. Also meistens ist es tatsächlich so in über 90% der Fälle, dass wir die irgendwie privat kennen und dann so, ja gut, okay, komm hier, können wir zu Gast, ja okay, alles klar.
Okay. Und wenn wir schon bei dir sind, es haben wirklich neun Leute haben geschrieben, also das fand ich, neun ist beachtlich, muss man sagen. Neun Leute haben geschrieben, ey Gato, warum redet ihr mittlerweile nur noch so wenig über das Spiel? Wann kann es denn endlich mal wieder soweit sein, dass ihr nicht nur um das Drumherum redet, sondern auch auf das, was wichtig ist, und das ist auf dem Platz?
Das ist krass, jetzt haben wir schon wieder 4 Minuten 16 Sekunden auch fast gar nicht über den HSV geredet. ja, ich glaube, wir versuchen immer so eine Mischung zu machen, nicht nur der nerdige Zahlen-Podcast zu sein. Also wir können es ja auch gar nicht, ne, muss man sagen, mit den ganzen Expected Goals oder was weiß ich so, wie die Taktikumstellung links-rechts war. Und ich glaube, wir versuchen das so für den normalen HSV-Fan irgendwie zu machen und versuchen natürlich trotzdem auch für den Hardcore-HSV-Fan was reinzubringen, was einen dann doch weiterbringt, irgendwelche Infos. Und mal reden wir mehr über das Spiel, mal weniger
Okay. Einfach so, geben die Spiele auch einfach nichts her.
Okay, ja. Naja, aber jetzt haben wir uns ein bisschen angegrillt. Ich glaube, langsam sind wir bereit für den Grill, den HSV-Podcast. Ja,
ich mach mal lieber schnell hier.
Ja.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Morrel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holsten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV!
Meine Frau!
Wir sind hier zu dritt, wie ihr gehört habt. Kai, Bones und ich, Gato, bin mit dabei. Muchel ist heute krank, hat uns aber diverse Sprachnachrichten geschickt und Eindrücke und Impressionen, denn er war ja in Kiel vor Ort. So, wir hatten jetzt mal ein anderes Intro, wir wussten noch nicht, was uns auf uns zukommt. Kai meinte, lass mich mal einfach mal machen und ja. Er ist ein bisschen gedisst heute, Montag um 17 Uhr.
Ich finde immer, bevor man dann vielleicht auch andere kritisiert, erstmal selber bei sich anfangen. Deswegen,
ja. Ich sehe, du kannst aber direkt ausgleichen, weil du hier drei DIN A4 Zettel vor dir hast, um dann direkt den Vortrag über den DFB doch zu halten. Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Denn der HSV hat erneut auswärts verloren. Und ich würde sagen, wir haben ja vor ein, zwei Folgen über die eventuelle Auswärtsschwäche diskutiert. Kai, da hast du noch versucht.
Ja. Bin ich vorbereitet jetzt, ne? Nach der Kritik an uns selber bin ich natürlich vorbereitet.
Versucht noch zu sagen, es ist keine Auswärtsschwäche, wenn er den Elfmeter damals irgendwie reingemacht hätte.
Genau, ne? Genau die Frage habe ich erwartet gerade.
Was sagst du jetzt? Haben wir eine Auswärtsschwäche? Ja,
also,
oder
genau,
nein?
Man muss sagen, Zahlen lügen nicht. Und wenn man jetzt im Nachhinein sagen kann, wer Recht hatte und wer Unrecht hatte, dann hatte Bones Recht und nicht Unrecht. Wir haben eine Auswärtsschwäche. Worum es mir ging damals, und dazu stehe ich auch jetzt noch, ist, und das hat versucht auch Tim Walter im Interview vorher anzukündigen, wenn du den Auswärtssieg bei Bielefeld zählst im DFB-Pokal, grenzwertig nach der, also die Leistung war ja anscheinend gut, aber das im Elfmeterschießen als Sieg zu deklarieren, okay. Und wenn du gegen Kiel jetzt auswärts gewinnen würdest, ja, also dieses eine Spiel, gegen Arminia Bielefeld haben wir ja am Ende gewonnen, so.
Ja.
Wenn du die beiden Sachen in die Statistik mit aufnehmen würdest, dann wärst du jetzt punktgleich mit dem ersten und hättest keine Auswärtsschwäche mehr. Und ich finde immer, am Ende des Tages ist es wegen einem Spiel jetzt alles scheiße oder wenn wir gewonnen hätten, wäre alles geil. Und ich sage mal so, da muss man genauer raufgucken, aber wenn man genauer raufguckt, dann sieht man, wir haben jetzt nicht unglücklich in Kiel verloren, sondern wir haben wirklich echt schlecht gespielt und am Ende des Tages ist es ja auch nicht so passiert, wie ich es gerade mit, also ich habe ja viel Wenn benutzt in meinen Sätzen und dementsprechend hat Bones am Ende recht und wir haben eine Auswärtsschwäche, Punkt.
Ja, absolut. Punkt, da hören wir
nur die Statistiken sind immer nicht ganz valide, weil eine Statistik springt da so schnell um von Auswärtsschwäche zu Auswärtsstärke und
ja, aktuell ist es klar. Ich denke auch nächstes Spiel, wenn wir nächstes Spiel auswärts gewinnen sollten, dann haben wir immer noch eine Auswärtsschwäche.
Aber das Auswärtsspiel, das nächste ist ja auf St. Pauli.
Richtig, richtig, richtig. Da kommen wir alles später noch zu. Wir kommen auch zur Pressekonferenz, ja. Noch was Tim Walter gesagt hat, weil wir haben natürlich einen kleinen Tim Walter-Blog. Denn die Medien und alle Fans auch, da haben wir auch viele Zuschriften bekommen, die sagen, Mensch, was ist denn jetzt los? Wir können ja einmal ganz kurz beim Spiel. Muchel war vor Ort, er hat uns Sprachnachrichten geschickt, dann haben wir so ein paar Impressionen vom Spiel und also vom Stadion. Und er hatte auch ein, zwei Sachen erlebt.
Moin Jungs. Schade, dass ich heute nicht dabei sein kann. Ich hätte euch natürlich gerne einiges aus Kiel berichtet, gerade wo wir im letzten Jahr doch diesen Rassismusskandal haben, wenn ihr euch noch erinnert, wo wir darüber gesprochen haben, wie rassistisch die Äußerungen waren von den Kielern, die vor uns saßen. Ja, was soll ich erzählen? Nach wie vor Kiel nicht der Place to be. Ich weiß nicht, woher der Hass kommt gegen uns. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, es wird immer mehr, wobei man immer sagen muss, dass viele von den Kieler Fans, wenn Kiel nicht in Anführungsstrichen so erfolgreich spielen würde, nämlich in der zweiten Liga, wahrscheinlich zum HSV gehen würden. Aber naja, so viel dazu. Ansonsten wollte ich euch noch eben mitgeben, sehr lustig war die Startaufstellung von dem Stadionsprecher, der die Namen von unseren Spielern vorgelesen hat. Und ich versuche das mal so ein bisschen nachzuempfinden, wie er es denn vorgelesen hat. Mit der Nummer 1 im Tor Daniel Heuer-Fernandes. Da war noch alles in Ordnung. Dann ging es los mit der 2 William Mikkel-Brenzis. Mit der 13 Guilherme Ramos. Mit der 5 Daniel Hatzikadunitz. mit der 28 Miro Muheim, mit der Nummer 10 Immanuel Feray, mit der 23 Jonas Meffert, mit der Nummer 8 Laszlo Beners und mit der 18 Bakariada, mit der 9 Robert Glatzel und mit der 27 Jan-Luc Dompe.
Ja, da, ich glaube, da muss man wahrscheinlich einmal dabei gewesen sein. Ja. Aber ist, sie haben anscheinend keinen. Sie haben keinen Stübi, ne? Irgendwie, also der sich dann überhaupt die Spiele, und dem ist, scheint es scheißegal zu sein, dem Stadionsprecher, wie die denn auch wirklich ausgesprochen.
Aber lesen wir noch Gästefans vor? Nee, ne? Wir haben mal gegen Magdeburg nicht vorgelesen, glaube ich.
Das passiert, wenn immer teilweise so, weiß nicht, halbe Stunde vor, dreiviertel Stunde vor Spiel. Aber ist eine gute Frage. Wieder was, was wir nicht wissen. Aber nun gut, aber Muchel, es geht noch weiter. Und,
aber nochmal ganz kurz auch zum Anfang der Sprachnachricht. Ich kann das ja nur bestätigen. Ich meine, du warst auch dabei, ne? Damals in Kiel. Also ich fand es damals grausam. Es war so mit mein schlimmstes Auswärtsspiel tatsächlich auch. Diese Tore, wie du da so schwer in deinen Block reinkommst, dann lassen die da immer nur so 10 Mann rein und dann wie so eine Schleuse und dann wieder die 10. Und du willst eigentlich nie pinkeln gehen, du willst dir nie ein Brötchen, nie ein Bier holen, weil du weißt immer, dann verschwende ich eine halbe Stunde. Ey, ich finde das Stadion auch, also es ist wirklich nicht der Place to be.
Ja. Muchels Sprachnachricht geht auch weiter.
Ich musste gerade einmal husten, deswegen musste ich gerade abbrechen, die Sprachnachricht. Ja, es klang auf jeden Fall im Stadion sehr lustig, wie so ein, mit so einem nicht Hamburger Slang, aber so einem richtig norddeutschen Slang, die Namen nicht richtig aussprechen konnte. Aber da haben wir ja selbst auch Schwierigkeiten bei Namen und Zahlen und wer Kapitän war und.
Keiner hat auf dich angespielt heute.
Aber da werdet ihr bestimmt heute noch drüber sprechen.
Oha.
Ansonsten, was gibt's aus Kiel sonst noch zu berichten? Ich fand den Support tatsächlich nicht ganz so gut wie die Jahre zuvor. Ich fand's relativ ruhig. Ganz lustig war noch, vorm Spiel war neben dem Gästeblock oder im Gästeblock war an der Wand ein riesen Aufkleber von den Magdeburgern, also mit einer Sturmhaube von den Magdeburgern geklebt. Und die HSV-Fans sind dann dort an der Wand hochgeklettert und haben einen riesen Aufkleber mit der blau war, wo in so einer Graffiti-Schrift HSV raufgeschrieben war, über das Magdeburg Bild geklebt, was damit quasi überklebt worden ist und natürlich unter jubelndem Beifall der anderen Leute aus dem Gästeblock irgendwie gefeiert worden ist. Also das so viel dazu. Stimmung, wie gesagt, nicht ganz so gut von beiden Seiten aber auch. Und zum Spiel, ich glaube, da werdet ihr gleich genug drüber sprechen oder habt ihr bereits schon. Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr viel zu sagen. Also Jungs, ich freue mich nächste Woche wieder dabei sein zu können und in diesem Sinne nur der HSV.
Nur der HSV. Ja, danke für die Impressionen, Muchel. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zum Spiel. Wir alle werden es wahrscheinlich gesehen haben. Ne? Wir haben 4-2 verloren, wir lagen 0-2 hinten, haben uns dann noch rangekämpft auf ein 2-2 und sind dann defensiv auseinandergefallen, kann man fast sagen, und haben dann 4-2 verloren. Bones, was sagst du denn zum Spiel? Da gibt es ja diverse Meinungen. Hätte man beim 2-2 dann irgendwie defensiv sich stellen müssen, hätte man, oder so wie wir es gemacht haben, weiter raufgehen müssen. Wie kann es sein, dass wir die erste Halbzeit verschlafen?
Lass mich nur ganz kurz vorm Spiel einmal, chronologisch. Ich fand es beeindruckend vorm Spiel schon, waren alle ehrlich und offen. Walter hatte ganz klar angekündigt, dass sie so spielen müssen wie zu Hause. Das heißt, viel Ballbesitz, nichts an der Taktik anpassen, sondern mutig nach vorne, den Plan einhalten. Anscheinend war das Manko, was erkannt worden war, dass man auswärts nicht so mutig spielt wie zu Hause und dementsprechend deswegen die Schwäche hat. Man muss ja wissen, dass in der letzten Saison der HSV ja mit das auswärtsstärkste Team war. Unter Walter, also er ja anscheinend ist zumindest letzte Saison auch wusste, wie es funktioniert und den Plan vorm Spiel schon preisgegeben hat und ich auch keine großartige Verkrampftheit oder Nervosität erkannt habe. Ich fand, es war ein ganz sympathisches Interview. Er ist dann noch kurz zu den Rollstuhlfahrern, also er kann dann auch umschalten. Dann hat der Sky-Reporter gefragt, wie ist da die Verbindung zu den Rollstuhlfahrern, und er wirkte locker, gelassen, konnte lachen, war jetzt nicht völlig nur aufs Spiel fokussiert und der Plan war klar. Und von Kiel war ihm der Plan dann auch klar, weil du weißt, was du beim HSV bekommst. Die standen ja direkt relativ tief im 4-4-2, sind nicht raufgegangen vorne ab der ersten Minute, sondern hinter der Mittellinie quasi fast schon gewesen und haben dann sozusagen relativ schnell versucht, mit langen Bällen nach vorne zu kommen. In meinen Augen auch eine Schwäche, die wir haben, dass wir lange Bälle schlecht verteidigen, und das haben sie auch, finde ich, hat man dann auch ohne die Gegentore dann zum Teil gesehen.
Ist das dann genau die Schwäche vielleicht von uns, dass der Gegner genau weiß, was wir machen? Wir liegen dann ja zurück und dann wechseln wir offensiv aus und dann kommen wir irgendwie wieder zurück. Warum nicht mal gleich so starten?
Beim 2-2, da war ja die Situation, dass ich das Gefühl hatte, der HSV hat sie jetzt. Also Kiel war deutlich angeschlagen und dann war das ja wirklich ein richtig dummer Ballverlust von Jatta an der rechten Auslinie und Haier hat das Foul nicht gezogen, dass man dann diesen Querpass zu diesem, glaube ich, Finn Porat spielen konnte, der dann frei durch war. Und ich glaube, das ist die Gefahr, sowohl bei langen Bällen als auch bei Kontern beim HSV, dass aus irgendeinem Grund man nach wie vor auch im letzten Jahr schon keine oder nur kaum Restverteidigung hat, dass dann wirklich der Gegner ein halbes Spielfeld voller freier Bahn hat, wo er auf Heuer Fernandes zuläuft, sobald die Balleroberung kommt.
Aber liegt das nicht auch daran, dass die Innenverteidiger nicht aufeinander abgestimmt sind, weil wir jetzt von Beginn der Saison an immer wieder mit neuen Personal und neuen Konstellationen auftreten?
Ja, ich glaube, Ramos muss ja wieder raus, weil er ist ja...
Genau, also das ist ja nicht, das muss Walter ja so machen.
Genau. Also er hat jetzt auch nach dem Spiel gesagt, es sind wieder alle Innenverteidiger verletzt aktuell. Ramos, der ist ja nur eingesprungen, notweise, obwohl seine Muskelverletzung noch gar nicht auskuriert war und die ist im Spiel wieder aufgebrochen, die Muskelverletzung. Und deswegen, glaube ich, standen ja am Ende nicht mal mehr 4 nominelle Innenverteidiger auf dem Feld, sondern nur noch so Ersatzspieler gefühlt, die das gar nicht so von Grund auf gelernt haben. Aber das entschuldigt ja nicht, dass du hinten so völlig offen stehst beim 2-2, 10 Minuten vor, nee, 83, 7 Minuten vor Schluss, wo du die Chancen auf den Sieg hast. Ne?
Ich persönlich fand, also Ich wäre auch weiter vorne drauf gegangen, weil ich hätte jetzt gesagt, na gut, der Trent ist your friend, ne? Also mit der Taktik haben wir jetzt irgendwie 2 Tore aufgeholt.
Walter hat auch gesagt, ein Unentschieden interessiert ihn nicht, ne? Also wenn er geht,
auf 3 Punkte. Ja, ist ja sehr sympathisch, ne? Unentschieden nicht gut, hatten wir letzte Saison ja immer. Es gibt aber auch Spieler und auch teilweise aus den eigenen Reihen, die dann gesagt haben, so, boah, ey, wenn man so einen Tag hat, dann vielleicht mal lieber den Punkt festhalten. Da kommen wir gleich zu, denn es wird langsam schärfer geschossen. Walter schießt gegen Spieler und Spieler schießen minimal gegen Walter. Und das Ganze einläuten, und wir nennen das Kind jetzt mal beim Namen, Walter raus oder rein. Ganz viele Fragen, die wir bei Instagram bekommen haben, drehen sich um den Trainer. Und nach dem Spiel hat Omid uns eine Nachricht geschickt bei Instagram, und zwar wirklich eine Viertelstunde nach Abpfiff, und das sind ja bekanntlich aus den Emotionen heraus die besten Nachrichten, und ich lese sie einmal vor, weil das ist tatsächlich eine Diskussionsgrundlage. Er schreibt: Liebe Freunde, Treue ist wirklich wichtig und wir sind dem Trainer auch jahrelang treu geblieben. Wenn Mannschaften wie Heidenheim, Darmstadt, Fürth und Co. in die erste Bundesliga aufgestiegen sind, haben wir unsere Augen verschlossen und Tim Walter weiterhin supportet. Finanzlage schlecht, Abwehrspieler suspendiert und was für Gründe wir fanden, um die durchschnittliche Saisonleistung der Mannschaft zu entschuldigen. Aber das reicht jetzt, mit 8 Ausrufezeichen. Dieser Trainer wird mit dieser Mannschaft niemals aufsteigen. Da wir keine Kohle für Superstars haben, die das Team alleine und ohne Trainer in die erste Liga schießen, muss der Trainer ausgetauscht werden. Bringt aber einen, der das auch bitte kann. Bo Svensson und Co-Liga. Wir müssen aufsteigen. Ich will nicht weitere Jahre mich bei allen entschuldigen, dass ich HSV-Fan bin. Wenn Herr Bold das nicht machen will, muss der Verein erstmal diese Personalie auch prüfen. Nichts und niemand steht über dem HSV. Bitte handeln Sie. Nur der HSV. Was sagen wir zu der Nachricht?
Da schwingt sehr viel Emotion mit und auch so gefühlt, ja, vielleicht mal einen Pilz mehr trinken, weil ich wir halten jahrelang an Walter fest. Er ist nur das dritte Jahr. Also so, ich finde es gut, dass wir jetzt endlich mal wieder einen Trainer haben, wo dran festgehalten wird. Und letztes Jahr hatten wir 66 Punkte, wo man immer mit aufgestiegen wäre. Und außer Darmstadt und Heidenheim haben es letztes Jahr geschafft, dann noch ein paar Punkte mehr zu holen. Also es ist ja nicht so, wie er geschrieben hat, dass wir irgendwie so durchschnittliche Saisonleistung irgendwie reißen. Seit Walter da ist, sind wir zweimal Dritter geworden und einem Erstligisten
in der Relegation. Ich nehme ganz kurz mal die andere Seite ein. Es sind aber auch wirklich Mannschaften wie Heidenheim, Darmstadt, Fürth, Paderborn, Union, name it. Einfach Bochum, damals Union, war auch nicht sogar, damals war Walter teilweise nicht Coach, aber sind aufgestiegen und wo du denkst, okay, warum können die das, warum können wir das nicht so, ne? Also das ist halt auch so das andere Ding, warum haben die jetzt einen Lauf und so weiter und so fort.
Aber da würde ich ja dann den seichten Übergang schon zu dem machen, was du vorhin gesagt hast, dass jetzt auch untereinander leicht scharf geschossen wird, weil Tim Walter hat ja da dann auch nach dem Spiel gesagt, wenn sich alle an seinen Plan halten würden, den er vor dem Spiel den Spielern auferlegt, dann würden wir halt auch nicht immer einem Rückstand hinterherlaufen.
Man sieht jetzt nämlich tatsächlich, dass die Nerven blank liegen und da ist Tim Walters Pressekonferenz, ich spiele das jetzt hier einmal ab, was hier nämlich gefragt worden ist.
Vom Hamburger Abendblatt. Herr Walter, die Themen ähneln sich ja häufig nach den Auswärtsspielen. Ihre Mannschaft fliegt dann häufig während des Spiels zurück, kämpft sich dann allerdings auch wieder zurück, heute auch. Am Ende steht man mit leeren Händen da. Wie bewerten Sie denn die Entwicklung Ihrer Mannschaft bezogen auf die Auswärtsspiele?
Das hat mit Auswärts und Heim nichts zu tun, sondern es hat nur damit zu tun, dass ich vielleicht auswärts mehr Fehler mache. Ja, und das war heute der Fall. Wenn ich mir die Tore anschaue, dann sind das alles Gastgeschenke. Aber wir sind ja auch zu Gast und darum kann man auch ein paar Geschenke verteilen.
Ja, da muss ich natürlich sagen, oder was sagt ihr dazu?
Ist schon mächtig angepisst in den Boden, glaube ich. Also wenn du schon in der Pressekonferenz so eine Spitze irgendwie gegen die Mannschaft indirekt schießt.
Ja, plus, also er sagt ja, das hat mit Auswärts und Heim nichts zu tun.
Ja. Ja, man muss sich jetzt fragen.
Ich denke, das war im Effekt.
Oder geplant, weil ich meine, die Theorien wurden ja jetzt auch reihenweise, ich erkenne da sehr viele Parallelen zu Tuchel. Du kannst jetzt noch mehr die Mannschaft in Fokus nehmen, dass alle eine 5 verdienen und eine 6 und alle sind eigentlich im Formtief und alle sind eigentlich scheiße und alle können eigentlich nichts und sind eigentlich nicht talentiert. Oder du kannst du die Aufmerksamkeit auf dich als Trainer lenken und sagen, solche Sprüche raushauen und damit eben zumindest medial die Schelte auf dich oder die Aufmerksamkeit auf dich ziehen.
Macht er ja aber nicht, weil er hat in der gleichen Pressekonferenz dann noch gesagt, dass die Spieler sich nicht an den Plan gehalten haben.
Hat auch Robert Glatzel
fast. Und genau besonders, er hat ihn nicht namentlich genannt, aber besonders der Stürmer, wenn er nicht in der Box steht. Und das ist Robert Glatzel.
Meint ihr, es ist auch so eine Aggro-Reaktion nach dem Motto, ey, dass der Spieler jetzt nach dem Spiel hier das Maul aufmacht und noch erklärt, dass sie sich dumm anstellen, aber selber vorangeht und sich nicht an den Plan hält? Meint ihr, das hat ihn gewurmt und da hat er mal zurückgeschossen, so nach dem Motto, wenn du hier die Fresse im Interview aufmachst und
ja,
dann kriegst du jetzt auch mal ein bisschen Feuer?
Glatzel hat tatsächlich nach dem Spiel gesagt, O-Ton Hamburger Abendblatt, wir haben wieder kopflos verteidigt und zu leicht das Gegentor kassiert. Das war naiv von uns, moniert der Torjäger, der die fehlende Grundordnung beklagt. Wir mussten gar nicht alles nach vorne werfen, weil wir total am Drücker waren. Stattdessen hätten wir darauf vertrauen müssen, uns auch ein, zwei Riesenchancen herauszuspielen. Also er kritisiert von Tim Walter, dass wir nach dem 2-2 weiterhin alles nach vorne geworfen haben und unnötigerweise so den Punkt riskiert hätten. Nach dem Motto, hätten wir uns dann wieder ein bisschen stabilisiert, dann hätten wir noch ein, zwei Chancen uns erarbeitet und ich hätte die dann schon reingemacht. Also Walter kritisiert Glatzel, Glatzel kritisiert Walter.
Sicher, dass Glatzel Walter kritisiert? Ich finde, findest du nicht, er kritisiert eher die Mannschaft?
Nee, wir mussten gar nicht alles nach vorne werfen, weil wir total...
Genau, aber die Mannschaft waren. Hat trotzdem alles nach vorne geworfen.
Genau, weil Walter ja dieses Offensiv-Division.
Naja, gut. Also das ist die Handschrift von Walter und ja, Walter hat es nochmal gesagt.
Also wenn okay. Der Coach sagt, bleib okay. Hinten, dann bleibt die Mannschaft hinten.
Okay, es war ihm zu... Okay, ja, bin ich bei euch.
Ich will es ja nur festhalten, also...
Nee, ist ja auch, das sind ja auch Spieler, Sätze, die gefallen sind.
Der beste Spieler vom HSV legt sich... minimal zumindest, medial mit dem Trainer in der Kabine, hoffe ich, denke ich, wird alles anders sein, Handshake, alles ist vergessen.
Ja, oder Reibung und dadurch mehr Action.
Richtig, aber das gab es zumindest auch so öffentlich in der jüngeren Vergangenheit
nicht. Was sagt ihr denn dazu? Ist das jetzt ein Zeichen von Schwäche, dass man zeigt, ja, wir sind hier nicht alle einstimmig, wir bieten jetzt Angriffsfläche oder... Wenn alle jetzt sagen würden, ja, das waren 90 Minuten, eigentlich haben wir ganz gut gespielt, ein bisschen ärgerlich, dann würden alle sagen so, mein Gott, wo sind denn eigentlich mal wieder die Typen, die ein paar Sprüche bringen, à la Walter in der Pressekonferenz oder Glatzel, der mal den Mund aufmacht. Was ist es? Also eigentlich machen sie es ja einem immer unrecht, ne? Also wenn sind sie zu ruhig, sind sie zu langweilig, machen sie den Mund auf, bieten sie Angriffsfläche.
Ja, ich finde, Glatzel ist jetzt, der weiß mittlerweile um seine Position, ist so... Ich sage jetzt mal, im Dunstkreis der Nationalmannschaft, wo natürlich wieder irgendwie im Duxch wurde jetzt vorhin nominiert, aber der gesagt so, mein Gott, wenn, also ich kann jetzt hier sagen, ich bin 29, ich bin der beste Spieler. So, er traut sich aus der Deckung raus. Richtig gut ist natürlich nicht, ne? Also geiler wäre, wenn er irgendwie gesagt hätte, so, ja, shit, wir haben als Mannschaft versagt, wir hatten einen klaren Plan vom Trainer, wir konnten den nicht umsetzen, nächstes Mal machen wir das besser, keine Ahnung, woran das liegt, so. Aber er wählt den anderen Weg, so, und das muss man natürlich auch mal sehen, und Walter wählt auch den anderen Weg, und in der also wir wissen alle, Pressekonferenz ist ja nicht der allerstärkste, da hat er auch gesagt, das hat nichts mit Heim und Auswärts zu tun, also ich meine, es hat zu 100% was mit Heim und Auswärts
zu
tun.
Ich versuche nur mal das Gleichgewicht reinzubringen wieder, also ich finde, Heim und Auswärts sagt er, ey, das hat nichts mit Heim und Auswärts zu tun, weil wir spielen immer die gleiche Taktik, also ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie auswärts uns was anderes vornehmen, was wir nicht können. Das, was wir spielen immer das Gleiche und wir zeigen ja zu Hause, dass wir es können. dann kann es nur ein psychologischer Faktor sein. Oder er hat gesagt, ey, wenn wir 10 Spiele haben, haben wir 3 schlechte dabei. Und der Zufall war halt, dass diese 3 schlechten halt immer auswärts waren.
Wäre ja okay, wenn, aber er hat das so nach dem Motto gesagt, wir haben Geschenke verteilt. Wenn wir jetzt irgendwie
wir machen die individuellen Fehler zum Beispiel nur auswärts und nicht zu Hause.
Ja, wenn wir ansonsten super spielen und wir sagen, oh meine, ey, wir hätten ja eigentlich heute gewinnen müssen, haben jetzt 2 unglückliche Gegentore gefangen, jetzt haben wir irgendwie 2-1 verloren. So,
genau, wo ich dann bei dir bin oder wo ich dann auch sagen muss, sehe ich nicht so, ist, wenn du erkennst, du machst auswärts deutlich mehr individuelle Fehler, dann stell dich noch kompakter und mach vielleicht noch ein paar mehr lange Bälle und mach vielleicht noch ein paar mehr Sicherheitspässe und nicht Halligalli wie zu Hause, dann vermeidest du diese krassen Aktionen, diese krassen Risikoaktionen und dadurch vielleicht auch 1-2 mehr weniger individuelle Fehler. Da kann man schon was anpassen. Nochmal ganz kurz aber zu Glatzel, inhaltlich. Glatzel, er hat ja kritisiert, dass Glatzel sozusagen in den ersten 60 Minuten, glaube ich, sich zu viele Bälle im Mittelfeld, sich das richtig zu viele Bälle im Mittelfeld versucht hat abzuholen und damit vorne die Tiefe fehlte, die Präsenz fehlte und sie damit sozusagen, und das waren sie auch, ich habe überhaupt keine Torgefahr, ich glaube auch gar keinen Torschuss, ja, und dass der HSV offensiv nicht stattgefunden hat und ehrlich gesagt, das ist auch schon mehrmals passiert, man glücklich sein konnte in meinen Augen, nicht 2 oder 3-0 zur Halbzeit zurückzuliegen. Und es gab jetzt schon mehrere Halbzeiten, wo wir eben nicht nur einen individuellen Fehler gemacht haben, sondern wo wir ein Auftreten hatten, was irgendwie so, ja, nicht Note 5 plus ist, sondern schlechter.
Ja. Auswärts jetzt mal zu, oder?
Ja,
ja. Ja. Das ist, hier schreibt einer bei Instagram, auswärts null Lerneffekt oder Veränderungswille bei Walter, so steigen wir nicht auf, schreibt Paul. Ist die Frage so, also das Schlimme ist, und da hat zum Beispiel HSV Inside, HSV Inside hat sich heute klar pro Walter positioniert und der sagt so, na gut, also was wollt ihr eigentlich? Im Zuhause zeigen wir das auch. Also sagt mir jetzt nicht, dass wir es nicht können. Und das liegt dann noch ganz klar an den Spieler. Wenn Walter hat einen Plan zu Hause, warum sollte er den auswärts ändern, wenn die Spieler das jetzt auswärts nicht umsetzen können? So, das ist auch irgendwann machtlos. Plus wir haben viele Verletzte und so weiter und so fort.
Wir sind auch noch Zweiter. Also ne?
Richtig
so, dass wir irgendwie auf Platz 7 oder 8 rumdümpeln. Und auch da nochmal so Niederlagen im Nachhinein, die wir bei den vermeintlich Schwächeren hatten. Ja, das passiert eben nicht nur. Die Liga ist halt, zeigt sich erneut, super ausgeglichen. Ja, Elversberg gewinnt jetzt wieder auf Schalke. Also ich muss sagen, die Aufsteiger übrigens, die vermeintlich klein minimalistischen Vereine, ja, die sind nicht mal auf Abstiegsplätzen in der ersten Liga. Also ist jetzt nicht so, dass die hochgegangen sind alle und direkt da jetzt Kanonenfutter waren die ersten 10, 11, 12 Spieltage. Trotzdem ist doch die entscheidende Frage, und ja, das Fass kann man meinetwegen mal besprechen, wenn du einen Trainer jetzt austauscht, weil alle erhoffen sich davon ja den größtmöglichen Hebel für einen positiven Effekt. Ja, wurde schon oft bewiesen. Aber beim HSV wurde doch in den letzten 10 Jahren eben bewiesen, dass dieser Hebel nie gegriffen hat. Ja? Also du musst ja dich ja fragen, gut, wir denken, spielen das mal durch, wir wechseln mal den Trainer. Welche Alternativen haben wir da und was war in der Vergangenheit los, dass Trainerwechsel beim HSV nichts gebracht haben? Und da ist doch die Frage, wenn du jetzt diese Perspektive hast, dass der Trainerwechsel eigentlich gar nichts bewirkt, weil dann wieder eine komplette Struktur umgeschmissen wird, der Kader vielleicht gar nicht mehr zum Trainer passt, die Mannschaft und Trainer vielleicht noch schon eng eingespielt sind, zusammenhalten. Was bringt dir dann Trainerwechsel? Also wenn danach nicht alles besser wird und du die Sicherheit nicht hast, dann ja.
Ja. Ich glaube grundsätzlich ist, also das Walter-System ist sowieso relativ anfällig gegen Balleroberungen, aber dass der Gegner, wenn er ein Heimspiel hat und der HSV zu Gast ist, die sich deutlich mehr trauen, als wenn sie beim HSV im Volkspark spielen. Also der HSV hat ja die gleichen Statistiken wie jedes Wochenende, es waren 60% Ballbesitz und also noch ein bisschen weniger gelaufen als der Gegner, weil natürlich der Gegner, weil er immer in der Verteidigungshaltung ist, deutlich mehr verschieben muss als der HSV als ballführende Mannschaft.
Weil das war ja dieses Wochenende die krasseste Statistik, genau, die ich je gesehen habe, ne? Oder?
Also
oder
dieses Wochenende waren sogar, dass Kiel 10 Kilometer mehr gelaufen ist als der
das
HSV.
Kann nicht sein,
aber
oder?
Es ist normal, dass der Gegner mehr läuft, wenn du den Ball hast, weil die natürlich, wie gesagt, viel öfter verschieben müssen, also wenn du Seiten wechselst.
10 Kilometer habe ich so selten gesehen.
Aber im Volkspark, glaube ich, trauen die Gegner sich dann halt nicht, diese Konter so konsequent zu Ende zu fahren, wenn sie halt diese Balleroberungen haben. Also Kiel hat es dann ja wirklich zu Ende gelaufen, Lautern vor 2 Wochen auch. Und vielleicht ist das der Effekt, dass der Gegner sich im Volkspark weniger zutraut als im eigenen Stadion.
So ist es. Im Volkspark haben die Gegner dann auch eher nochmal eine Konterabsicherung, was sie sagen, ey, wenn wir hier im Volkspark gegen den HSV in einen Konter laufen, da tötet uns unser Trainer. Das heißt, da gehen dann vielleicht statt 4-5 Leute nur 2-3 nach vorne. Lässt sich dann natürlich auch einfacher verteidigen. Ja. Und wenn wir auswärts sind, sind die Spieler mutiger, machen mehr Wege, so wie Kiel zum Beispiel jetzt auch in der Kilometerstatistik. Es gehen 5-6 Spieler mit nach vorne und dann brennt bei uns natürlich hinten die Hütte, wenn wir nicht mehr 2-3 Spieler verteidigen müssen. Aber in meinen Augen, also was ist eure Meinung dazu? 10 Kilometer weniger laufen, sorry, also man kann auch mal als Stürmer irgendwie oder Verwirrung reinbringen, von links nach rechts rüberlaufen, auch wenn wir den Ball immer haben, dann musst du dich halt dreimal mehr freilaufen, aber 10 Kilometer weniger kannst du nicht laufen, auch wenn du mehr Ballbesitz hattest, finde ich.
Finde ich auch krass, also ich finde auch die Statistik ist, dachte ich so, wow, crazy, aber sie scheint ja auf jeden Fall zu stimmen. Zu Hause, nochmal zu dem Punkt eben, wir spielen natürlich, also nicht nur, dass der Gegner sich nicht mehr traut, sondern wir sind ja auch mit viel breiteren Kreuz. Wir spielen ja quasi mit dem 12. Mann, ne? Also mit den Zuschauern, und wir spielen quasi zu Hause permanenten 12 gegen 11, und dann kannst du dich auch fragen, reicht's beim 11 gegen 11 denn nicht, wenn wir auswärts spielen? Ja. Kann man nur 12 gegen 11 gewinnen? Aber es ist lässt sich natürlich geiler spielen, deswegen ist auch Shoutout an alle Fans. Natürlich ist es jetzt so, dass wir auswärts nicht mit 200 Leuten da sind, ne? Also manchmal sind wir auch lauter als die Heimfans, deswegen, es ist eine hochspannende Diskussion, finde ich. Momentan.
Es ist für mich aber eine reine Defensivdiskussion auswärts, ne? Also ich finde, dass wenn du jetzt 2 Tore in Kiel schießt, muss es mal zumindest mindestens für einen Punkt reichen.
Du schießt ja auch 3 in Lautern, ne?
Genau, also du kriegst auswärts einfach zu viele Buden. Die Abwehr muss stabilisiert werden auswärts.
Ja, Auswärtsheim, da hat uns ein Hörer einen Lösungsvorschlag geschickt auf unsere WhatsApp-Nummer. Da könntet ihr euch immer gerne draufschicken, und wir hören mal rein, was denn sein Lösungsvorschlag ist.
Moin, Jungs. Ein sonniger Sonntag heute. Ich weiß nicht, was gestern in mich gefahren ist, aber man muss ja das Spiel ein bisschen schön trinken. Naja, nichtsdestotrotz gibt es eine Idee. Wir brauchen einen Auswärtstrainer. Das funktioniert mit Walter nicht. Walter macht nur noch die Heimspiele und wir suchen uns nur einen neuen Trainer für die Auswärtsspiele. So kann es nicht weitergehen.
Uiuiuiuiui. Ja, Auswärtstrainer. Gab's sowas schon mal bei irgendwelchen Vereinen?
Ist ja fast wie beim Football, Defensiv- und Offensivtrainer, ne? Ja, das wäre wirklich geil. Aber auch nicht realistisch, glaube ich. Ich glaube, da wird an Walter weiter appelliert werden, auch von Vorstandsseite, dass er doch versucht, da irgendwie. Ich glaube, er wird auch Lösungen versuchen zu finden, aber ob die sich umsetzen lassen.
Ja, es wird auf jeden Fall eine lange Länderspielpause werden für den HSV.
Wieder 2 Wochen, ja.
Richtig. Es ist schwierig. Wir sind hinterm Punkteschnitt. Man muss sagen, der 2-Punkteschnitt, damit ist man ja auch nur so gerade so. Das ist so wie als wenn du 40 Punkte hast und dann steigst du nicht ab. Ja. Oder 39, irgendwie sowas so, ne? Aber und wir sind halt jetzt, also wir sind sowas von auf Kurs 3, mehr auf Platz Kurs 3 kannst du gar nicht sein, als wir in den, also ich würde mal von 9 von 13 Spielen sind wir auf Kurs 3, und in 4-5 Spieltagen gefühlt, weiß ich jetzt nicht, hatten wir mal einen 2-Punkte-Schnitt oder mehr. Aber ja, we will see. Wir haben noch eine Sprachnachricht bekommen und ich habe nur ganz kurz reingehört, und die ist auf jeden Fall eine für auf der Zunge zergehen lassen. Das war nach dem Kiel-Spiel, war er noch ein bisschen unterwegs in Hamburg an der Tankstelle. Aber hört euch diesen Schmankerl mal selber an.
Ich muss mal sagen, ich war gerade hier bei der HSV-Tankstelle und irgendwie ist da gar nichts los. Im Prinzip sind die froh, dass sie mich losgeworden sind. Das ist ja scheiße, ey. Mal, Leute, was ist denn los? Wir haben denn bei Holzmann Kiel verloren, was ja fast zu erwarten war. Und trotzdem müssen wir doch mal ein bisschen nach vorne sehen und unseren glorreichen HSV supporten. Aber hier läuft ja gar nichts, Alter. Wir laufen nur so uninspirierte Spassenacken rum. Und Alter, hier ist keine Sau. Ich dachte, da geht der Punk ab. Wo seid ihr alle? Meine Güte. Reiß doch mal zusammen. Wir wollen gewinnen und wir werden gewinnen und wir werden auch diesen scheiß Aufstieg irgendwie hinbekommen. Das werden wir. So, ne? Und dafür nur der HSV. Wahrscheinlich kriege ich jetzt was auf die Schnauze, weil ich ja mitten in St. Pauli bin, aber ist mir scheißegal.
Jo, moin moin. Der Kollege hatte auf jeden Fall leicht einen Überdurst getrunken, aber war an der Tankstelle unterwegs.
Ich glaube, der hatte noch eine zweite geschickt, oder?
Ja, ja, aber das ist, machen wir vielleicht hinterher noch. Das war
noch nicht. Liebe mehr. Grüße.
Ja, 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 ja. Also es dreht sich leider tatsächlich viel um Walter. Die Vereinsführung um Jonas Bolt hat gesagt, es wird keine Walter-Diskussion geben. Ich würde fast sagen, natürlich hat sie das gesagt. Sobald man sagt, es gibt eine Diskussion, ist es sowieso schon alles zu spät. Deswegen hält man an Walter fest, bis man irgendwann mal sagt, oh, wir halten doch nicht mehr an ihm fest und wir wechseln ihn aus. Ja, es wird nicht einfacher. Er ist auf jeden Fall noch auf Tabellenplatz 2 kannst du natürlich auch keinen Trainer entlassen, ne? Schwierig.
Auch weil der Rest der Liga aktuell einfach nicht performt, ne? Also die verlieren auch regelmäßig, wie du gerade sagst, Kai. Die Liga gibt uns sehr viele Patronen, lässt uns lange überleben auf Platz 2. Düsseldorf jetzt zweimal verloren. Kiel jetzt zwar gewonnen, aber ich glaube Hannover auch wieder nicht dreistellig gepunktet, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die hatten auch nicht gewonnen, Hannover.
Wir haben ja nur bei Pauli gespielt.
0-0, genau. Und von daher darf der HSV weiterhin auf Platz 2 stehen nach diesem Wochenende.
Wir gucken mal nach vorne.
In 2 Wochen gegen Braunschweig, Freitagabend.
Richtig, Heimspiel und ja. Braunschweig prinzipiell unangenehm, einfach, also prinzipiell angenehm.
Angenehm,
sind 17 ja. da. Sie haben jetzt gerade gegen Osnabrück irgendwie in letzter Sekunde 3-2 gewonnen. Wirklich mit Abpfiff irgendwie. Aber da ist es wieder, ist es wieder einer von den Kleinen. Aber
das Spiel danach macht mir Sorgen.
Eigentlich zu Hause. Also das ist schon mal aber so ein, es ist kein, wenn wir da nicht gewinnen, dann brennt noch mehr der Baum. Und dann spielen wir danach gegen St. Pauli. Nach den beiden Spielen, muss man fairerweise sagen, kann natürlich wieder alles in Ordnung sein. Du gewinnst zu Hause, du gewinnst auf St. Pauli, du durchbrichst das erste Mal deine Auswärtsschwäche. Und
das ist ja natürlich, ja.
Alles geil, ne? Aber es kann auch andersrum kommen.
Ja, ich glaube nochmal zu dem Thema, das ist ja jetzt das Thema der nächsten Wochen. Wir hatten ja auch in WhatsApp-Gruppen diverse Kommentare, Alter, es nervt so, gewinnen wir das, ist alles geil, jetzt haben wir wieder verloren, jetzt ist alles scheiße. Ich glaube, im wahrsten Sinne, so ist Fußball und ich glaube, man darf jetzt keine Energie daran verschwenden oder sich aufreiben zu sagen, ja, die Mechanismen im Fußball sind falsch, es ist so viel zu ergebnisorientiert und viel zu schnell schwarz-weiß. Nee, das muss man jetzt mal so akzeptieren. Man muss auch akzeptieren, dass man nach so einer Leistung von der Presse auf die Fresse bekommt. Und man darf aber da keine Energie verschwenden, sondern muss sich jetzt wirklich voll auf Braunschweig fokussieren, wo ich wetten würde, dass jeder Wettanbieter uns ganz klar vorne sieht. Das heißt, wenn jeder Spieler sich jetzt zusammenreißt und auch nur annähernd seine Performance abruft und konsequent weiter trainiert, seine Verletzungen auskuriert und so weiter und da 11 konzentrierte HSV auf dem Platz stehen, egal in welcher, Konstellation, dann gewinnen sie gegen Braunschweig. Und das ist jetzt erstmal, also da darf keiner schon mit dem Kopf bei St. Pauli sein. Da kann auch jeder selbstbewusst sein bei der Heimstärke. Und das ist mir nur nochmal wichtig zu sagen, jetzt nicht die Mechanismen im Fußball in Frage stellen, sondern sich auf sich fokussieren.
Ja, vor allem, du darfst gegen Braunschweig nicht Halbgas geben, weil du, wie du schon sagst, gegen Pauli dich fit halten willst, weil du keine 5. Gelbe kassieren willst oder weil du schon mit dem Kopf vielleicht eine Woche weiter bist bei Pauli, ne, dass du jetzt irgendwie nur Halbgas gegen Braunschweig irgendwie gehst. Das war ja im letzten Jahr gegen Lautern der Fall, wo wir das geschaut haben, wo, glaube ich, Schonlau sich schon verquatscht hat nach dem Spielinterview, wo sie auf Lautern 0-2 verloren haben, wo er statt Lautern Pauli gesagt hat, wo du schon gesehen hast, eine Woche vorher war bei denen im Kopf schon mental das St. Pauli-Spiel wichtiger als das aktuelle.
Die Abwehrspieler, wir haben momentan
Kein.
Wallon Zumberi haben wir.
Oder kein Innenverteidiger, richtig, haben wir.
Ja, Innenverteidiger, Wallon Zumberi haben wir. Ja. Unser Jugend in Anführungsstrichen, Abwehrspieler, der ist ja auch jetzt nicht mehr 16 Jahre alt. Hatzi Kadunic.
Fünfte Gelbe.
Ramos, alte Verletzung wieder aufgegangen. Ja. Schonlau, noch nicht wieder fit.
Ja.
Wen haben wir noch? Ambrosius.
Vuskovic gesperrt.
Ambrosius
auch
noch verletzt. Ja. So, zum Glück kann man da jetzt sagen, Länderspielpause. Also ich hoffe mal, dass dann zwei von den Verletzten wiederkehren. Ansonsten irgendwie Notlösung, Haier in die Innenverteidigung, Dreierkette, dies, das. Also da müssen wir irgendwie so ein bisschen kreativ werden. Oder Zumberi halt. Ich meine, dafür hat man ihn ja im Kader.
Genau.
Also wenn du ihn jetzt nicht bringst dann und die anderen 4 verletzt sind, dann brauchst du ihn auch gar nicht mehr bringen. Ja, schwierig, ne?
Wird falsch trainiert?
Ja, weiß ich nicht. Nein. Apropos falsch. Vor 2 Wochen bin ich, das wollte ich eigentlich letzte Woche schon erzählen, bin ich ins Stadion gegangen und vor mir Wüstefeld. Ich dachte schon so, oh mein Gott. Aber gut, Wüstefeld mit seinem kleinen Sohn, und da denke ich immer schon wieder so, oh Mann, ey, jetzt der Hate, der arme Sohn, ne? Was, wenn er wüsste, was der Vater abzieht. Reingegangen und dann ist er in die Loge von Ellermann gegangen. Weißt du, der
hatte Muchel erzählt, die haben ein Foto gemacht.
Ja, so ein bisschen so, dieser
Korpulente.
Korpulente da bei der Bild-Zeitung und mit Nadel
Patricia
und
Blanco.
Patricia Blanco, Rosenkrieg und so weiter und so fort.
Und auf jeden Fall nichts Seriöses, halt
mir das. Wenn ihr euch mal, es ist wirklich Fremdscham pur, ja. Bei Ellermann, der hat mit Wüstefeld jetzt ein Produkt rausgebracht. M-Line heißt das. Und Wüstefeld war bei der Produktkooperation zuständig für die medizinische Testung in seinen Labors. Und Ellermann halt mit seinem Namen. Und die haben so, ich sag jetzt mal so ein bisschen, irgendwelche Seren, also ein Serum rausgebracht oder ist mir Wursttropfen, wo dann keine Ahnung, was drin ist oder sowas. Also so wirklich so irgendwelche Tropfen, die nimmst du und irgendwie alles wird gut. Und dann haben die Tropfen wurden vorgestellt und Wüstefeld war da wie Falschgeld. Ich weiß nicht, wie die Verbindung dazu Ellermann kommt, aber dass er sowas macht, sich mit so einem DF-Promi einlässt und sich so hinreißen lässt, irgendwie das Gesicht dafür zu sein, für irgendwie so eine Billo, das sind so 4 Produkte auf der Homepage, die ist auch total schlecht gemacht, da wird direkt mit Streichpreisen gearbeitet, also erster Tag online, direkt 33% Rabatt, so statt 29,90, 19,90 und also, ach, du denkst wirklich grausam, also dann...
Was sollen die tropfen können?
Ja, wir müssen mal auf M-Line, also emline.de gehen und da seht ihr, da steht, glaube ich, noch nicht mal, was die können, außer die haben die Seite jetzt geupdatet. Guck mal hier, die Seite gibt's auch irgendwie jetzt gar nicht. Ist super wild. N-I vergessen. Ich gucke gleich mal rauf, ich werde euch berichten, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr dubios und das ist alles, und da gibt es auch unter HSV, bei Ellermann müssen wir hingehen, bei Instagram, wie Wüstefeld in der Loge ist und da wird von Buddy Ögel ein Song gespielt. HSV und tanzt so ein bisschen Ellermann und dann noch so 1-2 Ladies und Wüstefeld ist da wie so ein Kind irgendwie, was völlig fehl am Platze ist und du hast fast schon Mitleid mit ihm und denkst, oh, er hat sich da selber in diese Geschichte reinmanövriert und oh mein Gott, also und die haben auch so ein Potenzmittel jetzt rausgebracht irgendwie zusammen.
Dieses Penis-Spray, ne?
Ja, irgendwie ruckzuck hoch oder irgendwie sowas. Also wo du denkst so, also dann lieber wie Hoffmann und irgendwie zu sich zurückziehen und irgendwie seriös sein und hier, Ellermanns Jungbrunnen für 1990, isch mir Wursttropfen, irgendwelche Immunen, ach, das ist wirklich, also sehr, 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 sehr schwierig und Wüstefeld auf jeden Fall abgedriftet, das dazu. Muchel hat noch 1-2 Sprachnachrichten gemacht und zwar, es gibt noch News, Bones öffnet die mal. Was habe ich dann hier? Oh, ich habe mir gleich noch eine Sache auf dem Zettel. Aber wir spielen erstmal die Sprachnachricht von Muchel ab.
Und wer es vielleicht verfolgt hat bei mir bei Instagram, in meinen Stories, ich war natürlich nicht nur in Kiel, sondern mit Abschlag auch das ganze Wochenende im Studio. Und wir haben ein paar neue Songs aufgenommen und ihr könnt euch freuen. Das geht richtig nach vorne. Also da wird es auf jeden Fall was auf die Ohren geben und wir werden auch demnächst wieder neue Konzerte bekannt geben. Da sind wir auch gerade in der finalen Klärung. Also Abschlag läuft.
Sehr gut. Weiter geht's.
Oder? Und für alle Eltern unter uns oder auch welche, die einfach so Bock haben, am Wochenende ist Laterne laufen beim HSV und man kann sich da über den Kids Club anmelden. Und das war im letzten Jahr schon ziemlich cool, wenn im Dunkeln man um das Volksparkstadion rumgeht und alle mit Laternen und einem Spielmannszug vorne ran. Und na, es gibt auch noch eine kleine Überraschung, aber dafür möchte ich noch nicht zu viel spoilern. Alle, die da sind, dürfen sich auf was gefasst machen. Es wird gut.
Gute News von rund um den HSV, die Rubrik von Muchel, die wir gar nicht offiziell machen, aber wo immer alles weiß. Ich denke mal, beim Laternenlaufen gibt es vielleicht einen kleinen Abschlag. Ja, Song, ne?
Sicherheit,
so,
ne?
Denke ich mal.
Weiß oder Muchel als Laterne oder so, dass er so ein kleiner.
Ja, ich habe nur sein Insta-Profil war viel mit, irgendwie, dass sie wieder im Studio waren und fast High-Class-professionelle Bilder haben sie irgendwie gemacht und gepostet. Also, wenn da nicht was jetzt Gutes rauskommt, dann weiß ich auch nicht weiter. Kai, willst du noch deinen Vortrag hier?
Irgendwie ist hinter uns, oder was?
Ja, du sitzt hier auf glühenden Kohlen.
Nee, alles gut. Ich habe nur zu. Ich habe nochmal nachgedacht über das Spiel. Es lässt mir keine Ruhe. Aber
kannst auch darüber sprechen. Den Vortrag machen wir.
Ja, kurze Frage an euch. Also, Kiel nochmal, muss man ja auch erwähnen. Das ist in der Diskussion ein bisschen untergegangen. Holtby, Spieler des Spieltags. 3 Spieler von Kiel in der Top 11. Nur Top-Noten. Für mich gefühlt hätte Kiel mit der Leistung auch die halbe erste Liga geschlagen an dem Spieltag. Muss man vielleicht auch mal erwähnen, dass wir da dass das die beste Saisonleistung der Kieler war?
Ja, aber
der Gegner ist nur so stark, wie du ihn machst.
Absolut, ja, das sage ich. Also natürlich, ja, das ist das Bayern-Problem. Also jeder ist gegen HSV ultra heiß und gibt halt nochmal 10% mehr, aber du hast halt auch selber, der Kader ist halt auch nochmal 10%, 20% besser, du hast mehr Budget, du hast alles geiler. Bayern kriegt das auch irgendwie gewuppt. Ja, da ist dann nochmal der Abstand noch größer irgendwie zwischen den Vereinen, aber und Budget und alles, aber das ist halt so. Und so sind auch andere Mannschaften, Werder Bremen, die auch als die letzte Saison gegen Werder Bremen gespielt haben, waren die auch alle bestimmt ultra heiß oder gegen you name it so. Und das ist halt shit so, dass wir es halt nicht hinkriegen.
Okay.
Ja. Aber klar, es ist es geht auf den Sack und es nervt, ja.
Es ist vor allem, weil es so einfach ist. Ich glaube, bei dem 2:0, da hat es, glaube ich, vom Mittelfeld irgendwie 2 Pässe gebraucht. Der erste konnte dann, ich glaube, es war sogar Ab, konnte dann da irgendwie 10, 15 Meter gehen und hat dann den Ball auf den Torschützen durchgesteckt, der dann vor Ramos am Ball war. Und auf einmal stehst du wirklich blank im 16-Meter-Raum. Das ist viel zu simpel. Ohne dass du einen richtigen Zweikampf führen musstest, stehst du einfach frei vor Heuer Fernandes. Und das verstehe ich halt nicht, ne? Und wie gesagt, wir hatten 60% Ballbesitz, über 60. Und trotzdem sagt auch Heuer Fernandes, dass selbst das 2:2 in seinen Augen unverdient war. Also, dass er selber so empfunden hat, dass es unverdient ist, obwohl du eigentlich die ballbesitzführende Mannschaft bist und eigentlich auch einen Großteil das Spiel kontrolliert hast. Aber dass deren Konter gefühlt 100-mal gefährlicher waren als die Angriffsbemühungen, die du 60 Minuten lang zustande gebracht hast.
Ja, nee. Willst du Kai jetzt?
Ja, nee, ich kann nur sagen, genau, 3 Minuten. Genau. Also, ja, doch. Okay. Wir haben ja Länderspielpause, die Fans wollen ja lange was hören.
Absolut.
Und zwar, nein, es ging darum, dass damals der HSV ja in der letzten Saison noch viel, viel mehr Ballbesitz hatte. Also die Verbindung muss natürlich zum HSV bestehen bleiben.
Ja, unbedingt, bei dem Thema.
Und das hat sich ja ein bisschen angepasst. Wir haben in dieser Saison tatsächlich, wie ich finde, ein ausgeglicheneres Ballbesitzverhältnis. Da muss man auch mal sagen, da findet eine gewisse Anpassung statt. Und damals war mir nur aufgefallen, Ballbesitz ist einerseits ja super, weil der Gegner dann in dem Fall keinen Matchplan umsetzen kann, weil wenn er den Ball nicht hat, kann er auch nicht Bälle nach vorne schlagen und so weiter oder sich durchkombinieren. Und wir hatten aber eben auch aus dem Ballbesitz immer relativ wenig gemacht. Die Effektivität hat dann einfach in Form von Toren, Torschüssen, erspielten Chancen gefehlt. Und da hat man jetzt, das hat man irgendwie vielleicht auch bei der Nationalmannschaft erkannt und damals gesagt, wir brauchen mehr individuelle Spielklasse, mehr Torabschluss, wir haben ja auch kaum Stürmer noch, also wenn ich sehe, wer da in der deutschen Nationalmannschaft vorne die nominellen Stürmer sind, dann oh mein Gott, gute Nacht. Der DFB hat jetzt reagiert und gesagt, wir müssen mal den Kinderfußball wieder revolutionieren und hat jetzt faktisch immer kleinere Spielfelder. Immer mehr Torschussaktionen, haben sie gesagt, wollen wir haben. Und wir wollen einfach die Kinder individuell fördern. Und dementsprechend gibt es statt 7-gegen-7 Trainingsspiele ab den kleinsten Runden 3-gegen-3, sogar zum Teil 2-gegen-2, 5-gegen-5 und erst dann 7-gegen-7. Das heißt, die Kinder spielen jetzt sozusagen auf kleineren Spielfeldern, zum Teil sogar auf 4 Tore. Und das hat Folgendes zur Folge. Und das war eigentlich nur das, stellen wir auch in die gewissen Shownotes oder bei Instagram nochmal hoch. Und das war eigentlich das, was auch der Co-Trainer der Nationalmannschaft Wagner jetzt gesagt hatte. Wenn du dir dann anguckst.
Und auch Andreas Wolf, glaube ich, ne?
Genau, wenn du dir dann anguckst, wenn du das so umsetzt, was der DFB da jetzt vorgegeben hat, ja, und du gehst davon aus, dass ein Kind einfach mal in der Jugend 10 Trainingseinheiten hat oder eine Trainingseinheit hat, dann hat es schon statt 30 Zweikämpfe im 7-gegen-7, nimmt es mehr beim 3-gegen-3, nimmt es mehr am Spiel teil logischerweise, weil weniger auf dem Spielfeld stehen und du mehr Tore hast, hast du statt 30 Zweikämpfen 100 Zweikämpfe ungefähr und statt 5 Torschüssen 25 Torschüsse. So, und wenn du das jetzt sozusagen hochrechnest auf 10 Trainingseinheiten, dann wird es schon deutlicher. Also dann hast du statt 300 Zweikämpfen 1000 Zweikämpfe und statt 50 Torschüssen 250 Torschüsse. Und ich bleibe jetzt mal beim Offensivproblem oder nicht beim Offensivproblem, aber bei der Effektivität vorne, bleibe ich mal bei den Torschüssen. hast bei 100 Trainingseinheiten eben noch eine größere Differenz und bei 1000 Trainingseinheiten, ja, hast du statt 5000 Torschüssen 25.000 Torschüsse ungefähr gehabt. Jetzt kann man ja logisch eins und eins zusammenziehen, dass wenn ein Kind, egal wie talentiert es ist, statt 5000 Mal 25.000 Mal aufs Tor schießen durfte, dass dann der Lerneffekt höher oder dass dann das, was am Ende rauskommt, wahrscheinlich mehr ist, als wenn du es nur 5000 Mal gemacht hast. Und wir stellen die Statistik mal ins Internet. Ich glaube, da kann der ein oder andere, manchmal fragt man sich ja so, Alter, warum hat er den wieder verpiekt? Ja, wir haben ein paar Jungs, ne, zum Beispiel Dompe im Torabschluss oder so.
Den hätten 25.000 Mal gut getan.
Dem hätten 25 Torabschüsse, 1000 Torabschüsse.
Allein deshalb, weil ich auf dem 3 gegen 3 mehr Ballaktionen habe als beim 7 gegen 7.
Genau. Und das war mir so ein Anliegen, dass man, wie krass das eigentlich ist, rein statistisch, weil ja auch Bones und ich uns über die ein oder andere Statistik mal gestritten hatten oder diskutiert hatten. Wir stellen es rein. Wir stellen das Bild rein bei Insta und dann können alle nochmal nachlesen, weil es ja über den Podcast dann doch schwer zu verstehen ist.
Ist gut, ist gut, ist gut. Also es geht in. Mit dem 8 Jahren, wenn es dann irgendwann fruchtet, geht es dann bergauf.
Genau, bei dem Einzugsgebiet von Hamburg natürlich sensationell.
Alles klar, gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder und da bereiten wir uns mal intensiv auf das nächste Spiel vor. Kicktipp haben wir auch noch. Ich habe auch noch ein, zwei andere Themen für nächste Woche gelassen. Also nur der
HSV. Nur der HSV.